SRF 2 Kultur.
Gleich drei große Künstler zeigt das Kunstmuseum Basel zusammen in seiner neuen Ausstellung. Es sind drei Helden der Abstraktion: Piet Mondrian, Barnett Newman und Dan Flavin. Gemeinsam sprechen sie dieselbe Sprache und sagen doch ganz Unterschiedliches. Elinor Landmann hat zugehört.
Rebellen waren sie alle drei, zu ihrer Zeit. Piet Mondrian um 1919, Barnett Newman nach dem Zweiten Weltkrieg und Dan Flavin in den 60er Jahren. Und dennoch pflegen alle drei Künstler nicht den wild-romantisch-rebellischen Aufbruch, sondern eher ein karges Vokabular. Bernhard Mendes-Bürgi, der Direktor des Basler Kunstmuseums, hat die Ausstellung kuratiert und er charakterisiert die drei Künstler so.
Sie sind natürlich, wie soll ich sagen, Revolutionäre im Geiste, aber verwenden asketische Mittel.
Alle drei, Mondrian, Newman und Flavin, reduzieren den künstlerischen Ausdruck auf Farbe und Form. Das sind die asketischen Mittel. Und abbilden muss diese Kunst nichts mehr. Piet Mondrian, der Pionier, hat darum am intensivsten gerungen. Mit Kandinsky und Malevich ist er ein Pionier der Abstraktion. Und die Basler Ausstellung beginnt ihren Rundgang durch diese Abstraktion mit ihm. Ein Saal wie ein Paukenschlag. Ein großer Raum mit vielen kleinen Bildern. Ikonen der Moderne. Sichtbar wird, wie Mondrian um eine harmonische Komposition ringt. Das Kästchen Rot quetscht er bloß noch schmal angeschnitten ins untere Eck und setzt dagegen eine große weiße und eine gelbe Fläche, durch die typischen schwarzen Linien abgesetzt. Barnett Newman dann übernimmt die Linien und die Farbe, macht daraus Streifen und Farbflächen. Allerdings pfeift Newman auf Mondrians Harmonie. Er schafft Farbflächen, in denen man sich verlieren soll. Das Erhabene, so meint der Künstler, wird erlebbar vor den starken Farben. Auf diese spirituelle Note, die sowohl Newman wie Mondrian teilen, auf die wiederum pfeift Dan Flavin. Für seine Kunst gilt, es ist nicht mehr dahinter als das Sichtbare. Und das sind handelsübliche Neonröhren in handelsüblichen Farben, dazu Zünder, Kabel. Alles in einem Raum aufgestellt, nix Spiritus. Die Basler Ausstellung macht deutlich, dass die drei Künstler aus den drei Generationen wohl die Unterschiede betonen, dass sich aber dennoch Gemeinsamkeiten entdecken lassen. Bernhard Mendes-Bürgi.
Also ich denke, es sind unmittelbare Seherlebnisse, wie die drei anders funktionieren. Doch ist erstaunlich viel an Gemeinsamkeit da. Und es ist Analogie und Widerspruch.
Analogie und Widerspruch. Denn die einfache Lesart, die geht nicht auf. Einzelne Werke stören die strikt linear gewünschte Entwicklung in eine radikale Abstraktion. Von Mondrian ist zum Beispiel ein unvollendetes Werk von 1944 zu sehen. Die schwarzen Linien sind farbigen Klebstreifen gewichen, über und untereinander geklebt, ein Teppich, der weit in die Kunstzukunft weist. Das lässt sich nicht einfach überholen. Und Newman nimmt Flavin vorweg mit einem Werk wie The Wild. Ein schmaler roter Streifen, wohl noch auf Leinwand gemalt, sieht aber eigentlich aus wie eine Neonröhre. Einfache Erklärungen zielen am Kern der Sache vorbei. Besser ist es, Kunst und Kunstgeschichte widersprüchlich zu erleben, wie in dieser Basler Ausstellung.
Die Ausstellung Piet Mondrian, Barnett Newman, Dan Flavin ist zu sehen bis zum 19. Januar nächsten Jahres im Kunstmuseum Basel. Kunst sehen wir uns gewöhnlich im Museum an oder allenfalls in großformatigen Kunstbüchern. Warum eigentlich nicht auch am Fernseher, sagte sich eine Kunsthändlerin und schuf in Berlin Icono TV, einen Sender, der ausschließlich Kunstwerke zeigt, ohne Kommentar. Der Sender ist seit letztem Wochenende weltweit übers Internet zu empfangen. 10 Minuten Van Gogh, 10 Minuten Warhol an Flughäfen, Bahnhöfen oder in Discos. Der Beitrag von Werner Bloch.
Vielleicht werden wir ja tatsächlich bald mit Blick auf Nofretete tanzen. An Bartheken über den berühmten, diamantenbesetzten Totenschädel von Damien Hirst diskutieren oder einfach beim Frühstück Kunst betrachten, als meditativen Start in den Tag. Man braucht dazu nur einen Computer oder internetfähiges Fernsehen und schon kommt die Kunst zu uns. Besser als bei jedem Museumsbesuch, meint die Erfinderin von Icono TV, Elisabeth Markewitsch.
You see them in museums,
Im Museum haben wir oft gar nicht die Zeit, uns die Werke in Ruhe anzuschauen, vor allem bei Videokunst, die zu lang dauert. Da hat man keine Sitzgelegenheit, die Leute versperren einem den Blick. Zu Hause sieht man alles viel besser.
Die 55-jährige Unternehmensgründerin ist überzeugt, Kunst passt in viele Lebenssituationen. Sie passt auch auf Flughäfen zum Beispiel oder auf Bahnhöfe. Sie passt überall dorthin, wo Menschen warten. Statt auf Nachrichtenbilder zu starren, kann man seine Reise durch Kunst entschleunigen. Inszeniert wie ein kleiner Film, ein anspruchsvoller Clip.
This is Nefertete. It's one of my favorite films.
Schauen Sie sich das an. Das ist Nefertete, einer meiner Lieblingsclips. Der Film zeigt die Skulptur so, wie sie bisher kaum wahrgenommen wurde. Der Blick der Kamera fährt schräg von unten über ihren Hals bis zum Gesicht. Nefertete wirkt so sehr menschlich. Man hat das Gefühl, sie ist tatsächlich da.
And I think at the end of the day we made a film which makes her very human. You know, you have the feeling she's there.
Ein MTV für die Kunst, das will Icono TV sein. Allerdings eher wie das MTV der 80er Jahre, als die Musik noch im Vordergrund stand und nicht die rasante Schnitttechnik. Icono, sagt Markewitsch, sei Slow Art. Meist bleibt die Kamera bei einem einzigen Bild, bis zu 15 Minuten lang. Das Auge folgt der Kamera, die die Geschichte des Bildes gleichsam erzählt.
In unserem Fernsehen spricht das Kunstwerk zu uns. Und in dem Sinne sagen wir, we let art talk. Wir bringen die Kunst zur Sprache.
Geht das wirklich? Kunst ohne Erklärung, ohne jeden Kommentar? Icono TV kommt ganz ohne Töne aus. Wer sich für ein Kunstwerk interessiert, der kann allerdings im Internet auf der Playlist von Icono nachschauen. Dort findet er Informationen zu den Werken. Und praktischerweise werden Buchtipps gleich mitgeliefert, die man bei Amazon bestellen kann. Hier wird das kommerzielle Interesse von Icono deutlich. Lange wurde Elisabeth Markewitsch für verrückt erklärt. Von den Bankern, von denen sie sich Geld leihen wollte, und von den Museen, die sich damals nicht groß um ihre Internetauftritte kümmerten. Markewitsch investierte fast ihr gesamtes Privatvermögen, das sie sich als Kunsthändlerin und Kunstberaterin bei einer großen Bank verdient hatte. Mehrmals stand das Projekt kurz vor dem Scheitern. Doch jetzt verdienen alle bei Icono. Die 32 Mitarbeiter in der Fabriketage im Berliner Wedding, die Künstler durch Lizenzen. Finanziert wird das Kunst-TV durch Trailer, die Museen und andere große Kulturinstitutionen bei Icono in Auftrag geben. Und jedermann kann sich die Clips für 1,99 Euro herunterladen und aus dem Fernsehen eine digitale Videothek machen. Ob dieses Angebot angenommen wird, wird man sehen.
Sie hören SRF 2 Kultur mit Nadja Fischer und den Kulturnachrichten. Der deutsche Schriftsteller Erich Löst ist tot. Der Polizei zufolge hat sich der 87-Jährige gestern aus einem Fenster der Universitätsklinik Leipzig gestürzt, wo er seit wenigen Tagen behandelt wurde. Erich Löst prägte den Literaturbetrieb der DDR wie nur wenige andere. Er beschrieb in dutzenden Romanen den Alltag und die politischen Verhältnisse in der DDR und später im wiedervereinigten Deutschland. Löst galt darum als Chronist deutsch-deutscher Geschichte. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Romane Zwiebelmuster und Froschkonzert. Sein Bestseller Nikolaikirche über die letzten Tage der DDR wurde auch verfilmt. Erich Lösts jüngstes Werk ist erst vor wenigen Tagen erschienen. Der amerikanische Ökonom und Essayist Nassim Taleb erhebt schwere Plagiatsvorwürfe gegen den Schweizer Bestsellerautor Rolf Dobelli. Der Amerikaner mit libanesischen Wurzeln wirft seinem langjährigen Freund via Facebook und Twitter vor, aus seinen Talebs Büchern geklaut zu haben. Dies habe er erst bemerkt, als Dobellis Buch «Die Kunst des klaren Denkens» auf Englisch erschienen sei. Rolf Dobelli zeigt sich auf seiner Internetseite enttäuscht und konsterniert über die schweren Vorwürfe, die für ihn völlig überraschend kämen. Eine geistige Nähe zu Taleb bestreitet Dobelli nicht. Tatsächlich verweist er etliche Male auf Nassim Taleb und dankt ihm gar im Buch «Die Kunst des klaren Denkens» für die Inspiration. Der Popsänger Billy Joel, die Schauspielerin Shirley MacLaine und der Jazzpianist und Komponist Herbie Hancock erhalten in diesem Jahr Auszeichnungen vom renommierten Kennedy Center. Ebenfalls für ihr Lebenswerk geehrt werden der Rockmusiker Carlos Santana und die Opernsängerin Martina Arroyo. Die Amerikaner hätten ihr Leben damit verbracht, die kulturelle Lebendigkeit der Nation und der Welt zu vergrößern, erklärte der Vorsitzende des Kennedy Centers. Die Auszeichnungen zählen zu den begehrtesten Kunstpreisen der USA und werden am 7. Dezember verliehen.
Müssen muslimische Mädchen am Schwimmunterricht mit ihren männlichen Mitschülern teilnehmen? Ja, meint das deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig. Es hat vor 2 Tagen die Klage einer 13-jährigen Gymnasiastin abgewiesen, deren Eltern aus religiösen Gründen versucht hatten, ihre Tochter vom Schwimmen zu dispensieren. Die Haltung des Gerichts? Die Schülerin könne ihren religiösen Vorschriften nachkommen, indem sie einen Ganzkörperbadeanzug, einen Burkini trage, so wie es viele muslimische Schülerinnen strenggläubiger Eltern bereits tun. Maya Brandli hat über diesen Gerichtsentscheid mit dem Rechtswissenschaftler René Bahut de Mortange gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Religionsrecht an der Universität Fribourg.
Dieses Urteil des deutschen Verwaltungsgerichtes aus Leipzig, wie ist das zu bewerten?
Es hat bestimmt eine gewisse grundsätzliche Bedeutung, weil es ja ein zweitinstanzliches Gericht ist und dieses eine gewisse Signalwirkung hat für die Schulen in ganz Deutschland.
Was für ein Signal?
Dass der staatliche Bildungsauftrag in diesem Bereich höher gewichtet wird als die Religionsfreiheit des Kindes, aber auch das Erziehungsrecht der Eltern. Diese müssen sich mit ihren Erwartungen und ihren Wünschen ein Stück weit zurücknehmen.
Ist das jetzt ein grundsätzliches Abrücken oder ist das jetzt nur auf dieses Burkini bezogen, auf dieses Badekleid?
Es ist zunächst nur auf dieses Badekleid bezogen. Allerdings glaube ich, dass doch sichtbar wird, dass die Schulen verstärkt bemüht sind, ihre Vorstellungen und das staatliche Erziehungsziel durchzusetzen. Es ist zwar nur ein Randbereich des Schulwesens, aber eine gewisse Signalwirkung hat es gleichwohl. Man muss aber sagen, dass in allen anderen Bereichen der Schule die Religionsfreiheit noch gewahrt wird.
Was meinen Sie damit?
Die Schüler werden grundsätzlich in ihrer religiösen Auffassung keinen Zwang erfahren. Sie können auch weiterhin im allgemeinen Schulunterricht religiöse Kleidung tragen. Es ist doch eher ein kleiner Eingriff mit einer gewissen Signalwirkung, vielleicht auch andere Bereiche, wobei man immer für jeden Bereich auch wieder die Rechtslage im Einzelnen anschauen muss.
Wo stehen wir in der Schweiz diesbezüglich?
Interessanterweise stehen wir in der Schweiz an einem ganz ähnlichen Ort. Die Schweiz hatte früher auch eine Tendenz in dieser Frage, den Glaubensauffassungen der Schülerinnen stark entgegenzukommen. Aber seit ein paar Jahren ist die Bundesgerichtspraxis davon abgekommen. Es gibt einen ganz ähnlichen Entscheid aus Lausanne, der eine Abkehr gebracht hat von der Toleranz in diesem Bereich. Seither gilt und auch in neueren Entscheiden, dass es keine Dispensen mehr gibt beim Schwimmunterricht.
Stichwort Beschneidung, Stichwort Kopftuch. Haben Sie den Eindruck, dass in den letzten Jahren der Druck auf so religiöse Ausdrucksformen zugenommen hat?
Dieser Eindruck, der kann tatsächlich entstehen, was bislang weitgehend fraglos toleriert wurde. Das wird heute vermehrt in Frage gestellt. Und sehr bald ergeben sich daraus dann auch Gerichtsurteile und das Gericht, das muss dann anstelle quasi der Bevölkerung versuchen, ein Urteil zu finden, das ganz unterschiedlichen Interessen gerecht wird. Man kann nicht sagen, dass generell eine Tendenz zu mehr Intoleranz besteht gegenüber minoritären Glaubenspraktiken, aber es wird einfach verstärkt diskutiert und gerichtlich geklärt.
Der Rechtsprofessor René Bahut de Mortange. Das Grundrecht, seinen Glauben und die damit verbundenen Traditionen zu leben, ist zurzeit auch im Kanton Tessin ein Thema. Dort fordert eine Volksinitiative ein Vermummungsverbot in der Öffentlichkeit. Am 22. September müssen die Stimmberechtigten über diese sogenannte Burka-Initiative entscheiden. Ein Theater nach dem anderen eröffnet zurzeit die Spielzeit. Gestern Abend etwa das Schauspiel des Theaters Basel mit einer Eröffnungspremiere, die in vielerlei Hinsicht speziell war. Isolde heißt das Stück und gespielt Dagmar Walser wurde in Englisch mit deutschen Übertiteln. Wie das?
Ja, das Theater Basel hat Richard Maxwell, einen der wichtigen Autoren und Regisseure der amerikanischen Off-Szene, eingeladen, eine Produktion hier für das Theater Basel zu machen. Er hat ein Stück geschrieben, Isolde, dies in Anlehnung an Tristan und Isolde, und er hat einen Teil seiner Schauspieler von der Gruppe The New York City Players mitgebracht, die zusammen mit Spielern und Musikern von hier dieses Stück gestern eben uraufgeführt haben. Und das ist eben in Englisch, weil das seine Sprache ist und muss deshalb deutsch übertitelt werden, wie man das von internationalen Festivals natürlich kennt, aber als Auftakt an einem deutschsprachigen Stadttheater, wo man vielleicht eher einen großen Klassiker zum Start erwarten würde, ist das schon speziell, mit einer internationalen Produktion zu starten.
Nun, der Plot, der Titel lehnt sich an einem sehr deutschen Stoff an, Tristan und Isolde. Um was geht es in Maxwells Stück?
Es geht im Kern um eine Dreiecksgeschichte, die sich wie eine Folie zu Tristan und Isolde verhält. Eine Frau, eine Schauspielerin in der Krise. Sie kann sich ihre Texte, ihre Emotionen nicht mehr erinnern. Isolde nach dem Zaubertrank. Dann ihr Mann, ein Bauunternehmer, der ihr vorschlägt, um wieder kreativ zu werden. Sie soll doch ein Haus für sie erfinden, einrichten. Sie findet darüber einen unkonventionellen Architekten, von dem sie fasziniert ist, mit dem sie auch eine Affäre anfängt. Es geht um grundsätzliche philosophische Fragen, Fragen nach Sinn, Liebe, Kreativität, und es geht immer auch um die Kunst, das Theater. Richard Maxwell hat sich einen Namen gemacht über eine Art Anti-Theater, bei dem die Schauspieler keine Emotionen verkörpern, sondern fast statisch den Text aufsagen, super exaktes Schauspiel, das etwas Fiebriges hat in der Sprödheit, ganz weit weg vom amerikanischen psychologischen Theater. Und diese Spielhaltung zeichnet eigentlich sein Theater aus, obwohl ich gestern den Eindruck hatte, dass er sich davon auch schon wieder wegbewegt.
Interessant. Und wie kommen Sie darauf?
Ja, in diesem Anti-Theater von Richard Maxwell sind Emotionen eben eigentlich ausgegrenzt, beziehungsweise bleiben im Text, der teilweise eben fast statisch vorgetragen wird. Bei Isolde nun wird es gerade zwischen den beiden Männern, vor allem im zweiten Teil, dann doch ab und zu laut, und die Emotionen werden eben nicht mehr nur ins Publikum delegiert, sondern tatsächlich auf der Bühne ausgespielt. Dann gibt's Isolde gleich dreimal auf der Bühne, einmal gespielt von einer amerikanischen, dann von einer hiesigen Schauspielerin und auch noch von einer Opernsängerin. Das ist ein interessantes Spielmoment, bringt eben aber auch eine Psychologie ins Spiel, die eigentlich Isolde nicht stärkt, sondern sie noch mehr zu einem Spielball ihres Ehemannes bzw. ihres Geliebten macht. Kommt dazu, dass mir oft auch die minimalistische Musik fast etwas illustrierend vorgekommen ist. Und dieses Wechselspiel zwischen eben dem spröden, hypergenauen Antitheater, das man von Richard Maxwell kennt, und einer Art neuen Psychologie, die dieses eigentlich wieder zurücknimmt, war durchaus irritierend. Es verliert dadurch auch ein bisschen an Radikalität für mich. Insgesamt aber schon ein interessanter Auftakt, der als Statement auch für eine Öffnung der Spielweisen der Ästhetik hin zu einer Internationalisierung des Theaters gelesen werden kann.
Dagmar Walser mit Eindrücken von der gestrigen Premiere. Isolde können Sie noch heute oder morgen sehen und dann ab November wieder auf der kleinen Bühne des Theaters Basel. Von den Plagiatsvorwürfen des Ökonomen Nassim Taleb gegen den Schweizer Bestsellerautor Rolf Dobelli haben wir heute Vormittag schon gesprochen. Solche Dinge klärt man nicht auf Facebook, sagt dazu der Literaturwissenschaftler Philipp Tyson im Kleinen Bund und in der Berner Zeitung, Nadja Fischer.
Tyson ist Experte in Sachen literarisches Eigentum und äußert sich eben nun zu den schweren Plagiatsvorwürfen. Nassim Taleb bezichtigt seinen langjährigen Freund Dobelli via Facebook und Twitter, aus seinen Büchern abgeschrieben zu haben. Er, Taleb, habe dies erst realisiert, als Dobellis Bestseller »Die Kunst des klaren Denkens« auf Englisch erschienen sei. Rolf Dobelli bestreitet eine geistige Nähe zu Taleb nicht. Er betont jedoch, dass er etliche Male auf diesen verweise. Ob Rolf Dobelli tatsächlich das Urheberrecht verletzt hat, sei eine hypothetische Frage, findet der Literaturwissenschaftler Tyson. Denn Taleb betone, Denn Taleb betone, dass es ihm nicht um die rechtliche Seite gehe. Vielmehr wolle Nassim Taleb offenbar eine ethische Debatte auslösen. Wo hört die Inspiration auf? Wo fängt die Übernahme an? Nassim Taleb fühle sich offenbar in erster Linie in seinem Grundgedanken bestohlen, so Taizun. Im Genre des populären Sachbuchs seien diese Grundgedanken das Kapital, mit dem man auf dem Markt bestehen müsse. Doch Taizun betont, historisches Wissen und Wissenszusammenhänge sind nicht geschützt. Das Mischgenre des literarischen Sachbuchs sei darum ein schwieriges Terrain für Plagiatsdebatten. Auf die Frage, ob Dobelli auf Rufschädigung klagen kann, meint der Literaturwissenschaftler, Plagiatsdebatten sind wie Treibsand. Wer sich bewegt, der versinkt. Und er fügt an, wer das Etikett Plagiat einmal habe, der werde es kaum mehr los. Für Philipp Taizun ist darum klar, solche Unstimmigkeiten klärt man nicht auf Facebook, sondern in der Beiz.
Nachzulesen im Kleinen Bund und in der Berner Zeitung. Um Giacomo Puccinis Oper Tosca geht es in der Basler Zeitung und in der Neuen Zürcher Zeitung.
Ja, die Oper wurde am Theater Basel aufgeführt in einer Inszenierung der erst 31-jährigen Jette Steckel, die beide Rezensenten überzeugt, ja gar begeistert hat. Die Basler Zeitung lobt die Grundidee der Regisseurin, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem Teil der Show zu machen, die die Titelfigur Floria Tosca abzieht. Floria Tosca ist Sängerin und das habe in der Basler Inszenierung Sicht und hörbare Folgen. An der Rampe steht nämlich ein Mikrofon, in das Floria Tosca jeweils zu Beginn der beiden Stückhälften den von Cher und Nancy Sinatra berühmt gewordenen Song Bang Bang haucht. Das Theater weicht also vom Text ab und inszeniert quasi ein Spiel im Spiel. Die Opernsängerin als Bühnenkünstlerin, die Zuschauer als Voyeure und später als Mittäter. Auch die NZZ ist des Lobes voll für die Inszenierung, die kurzweilig und trotzdem genau sei. Überzeugt hat die Kritikerin auch das Sinfonieorchester Basel, das rhythmisch straff und farbenreich klinge, aber niemals bombastisch. Das Ensemble schließlich setze das Konzept der Regisseurin darstellerisch wie sängerisch ausgezeichnet um, so die NZZ zur Tosca-Aufführung am Theater Basel.
Zum Denken angeregt hat früher der beschauliche Bauernkalender oder die Bibel. Heute versorgt uns die Crème de la Crème der Schreibkünstler mit Denkanstößen. Angefangen hat es mit den Herren Franz Kafka und Bertolt Brecht, die je ihren Herrn K. hinterlassen haben. Martin Walser kreierte einen Herrn M. alias Mesmer, der sich zum Weltenlauf äußert. Und jetzt kommt noch Hans Magnus Enzensberger mit seinem Herrn Z. Ein Buchtipp von Heini Fugler.
Wer ist dieser Herr Z.? Ein Schwadroneur oder doch ein streitbarer Philosoph? Ein Prediger? Wohl von allem ein bisschen. Fest steht, Herr Z. ist ein Sprachrohr des Autors Enzensberger. Z.'s Bemerkungen sind nicht aus erster Hand. Er verwickelt Passanten ins Gespräch. Diese wiederum überliefern seine Gedanken und Maximen. Mal sind diese kurz wie ein Aphorismus, mal sind es kleine Geschichten. Z. resoniert immer schön dialektisch über dies und das. Von der Politik bis zur Schule, von den Banken bis zum Botanischen Garten. Wir kommen mit ihm vom Hundertsten ins Tausendste. Wir verzetteln uns halt mit Z.'s Betrachtungen in dessen Zettelkasten.
Z. sagte, wie oft haben meine Lehrer von mir verlangt, ich solle mich konzentrieren. Ich habe es vorgezogen, mich zu zerstreuen oder, obwohl das wie ein schlechtes Wortspiel klingt, mich zu verzetteln.
Enzensberger spielt genüsslich mit der Mehrdeutigkeit und er schweift noch so gerne ab. Er untergräbt Dünkel, stellt falsche Autorität bloß und ist genüsslich gerne politisch unkorrekt, zum Beispiel was die Privatsphäre im Netz betrifft. Die Lieblingsdenkfigur von Z. ist der Widerspruch. Mit Vorliebe nicht der einfache Widerspruch, nein, es darf gern ein sozusagen dreistöckiges Paradoxon sein.
Nur an dem, was einer nicht sagt, sollte er stets festhalten.
Man muss diesem schrulligen Herrn Z. nicht alles abnehmen, aber man lässt sich gerne verführen von diesen leichtfüßigen Gedanken mit Tiefgang. Man kann durchaus das eine oder andere Aha-Erlebnis haben, weil die Dinge halt zwei Seiten haben. Und noch etwas, dieses handliche Büchlein liegt nicht nur gerne auf dem Nachttisch, es passt in jedes Täschchen oder in jeden Hosensack.
Und hier nochmals die Angaben. Geschrieben hat das Büchlein Hans Magnus Enzensberger. Der Titel Herrn Z.s Betrachtungen oder Prosamen, die er fallen ließ, aufgelesen von seinen Zuhörern. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Paris, Priamos, Hektor und Kassandra, das waren berühmte Trojaner. Im Gespräch sind heute aber ganz andere Trojaner, nämlich elektronische. 100 Sekunden Wissen von Raphael Zinder.
Trojaner sind Computerprogramme, die jemand auf die Rechner anderer Personen einschleust, ohne dass diese davon wüssten. Getarnt sind diese Trojaner als nützliche Anwendungen, doch in Wahrheit erfüllen sie einen anderen Zweck. Sie überwachen den Datenverkehr, spähen Passwörter, Konto- und Kreditkartennummern aus. Sie hebeln Antivirenprogramme oder die Firewall aus. Sie zeigen Werbung an oder leiten den surfenden Anwender auf präparierte Webseiten um. Sie legen illegale Dateien ab, die dann anderen Usern aus dem Internet zur Verfügung stehen. Der Unterschied zum Computervirus: Trojaner können sich nicht selbstständig weiterverbreiten, sie werden immer gezielt eingeschleust. Trojanisches Pferd, den Ausdruck hat 1972 ein Geheimdienstler erfunden. Daniel Edwards, Mitarbeiter der US-amerikanischen National Security Agency. Trojanisches Pferd nannte er ein theoretisches Konzept, in dem er die Bedrohung von Computern durch getarnte, eingeschleuste Programme vorstellte. 3 Jahre später wurden die Trojaner, wie die Computerspezialisten Edwards Bezeichnung handlich verkürzten, erstmals Wirklichkeit bei einem Computerspiel. 1982 dann soll ein US-amerikanischer Trojaner in sowjetischen Computerprogrammen eine Explosion an der transsibirischen Gasleitung verursacht haben. Trojaner zu kriminellen Zwecken tauchten auf und spätestens 2006 entwickelte das deutsche Bundeskriminalamt sogenannte Bundestrojaner zum Ausspähen von Daten zwecks Strafverfolgung. Trojaner, der EDV-Jargon, ist im Grunde falsch, denn die Eindringlinge, die sich während des Trojanischen Kriegs im Bauch eines hölzernen Pferds nach Troja einschlichen, um die Stadttore zu öffnen und das Heer einzulassen, diese Eindringlinge waren in Wirklichkeit natürlich Griechen, Kampfgefährten von Agamemnon, Menelaos und Achilles, Landsleute der entführten schönen Helena. Die unerwünschten Computerprogramme müssten also eigentlich Griechen heißen. Aber die Griechen auch damit zu belasten, das wollen wir ihnen wirklich nicht auch noch antun.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.